Die Welt ist in Aufruhr. Die Schlagzeilen sind voll von geopolitischen Spannungen und Krisen. Und die kommenden Jahre, die sind von Unsicherheit geprägt und Märkte mögen keine Unsicherheit. Aber in jeder Krise ergeben sich auch immer Chancen. Rüstungsunternehmen, vor einigen Jahren noch geächtet von den Anlegern, haben ihr Image drastisch gewandelt. Regelmäßig tauchen Aktien dieser Konzerne in den Listen der meistgehandelten Aktien von Privatanlegern auf. Die Idee dabei? Beteiligung an einer Branche, die auf Jahre hinaus verlässliche Aufträge bekommen sollte. Aber was steckt wirklich dahinter? Welche Unternehmen sind das überhaupt und was solltet ihr wissen, um in diesem komplexen Umfeld fundierte Entscheidungen treffen zu können? Der Rüstungssektor im Fokus, das Thema für meinen heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für mein heutiges Thema habe ich mir wieder einen Spezialisten aus unserem Hause eingeladen, Robert Czerwinski. Er ist Analyst unter anderem für Rüstungswerte im Aktienresearch der DZ Bank. Und da sage ich, hallo Robert, grüß dich.
Hallo Falco.
Und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, das Thema Rüstungsunternehmen ist zwar in aller Munde, trotzdem können sich viele einfach nicht vorstellen, was eigentlich alles dazugehört. Reden wir eigentlich nur von klassischen Waffenherstellern oder auch von Firmen, die zum Beispiel Cybersecurity oder Logistik für Armeen entwickeln? Robert, klär uns doch zum Start mal auf, was gehört eigentlich alles zum Sektor Rüstungsunternehmen aus Anlegersicht?
Das ist eine sehr gute Frage von dir. Man kann das relativ überschaubar und strukturiert halt in bestimmte Bereiche unterteilen. Einmal haben wir natürlich die klassischen Rüstungsplattformen, die kennt halt jeder. Die stellen Waffensysteme her. Beispielsweise für Panzer kennt man natürlich die Rheinmetall oder Kampfflugzeuge, die Lockheed Martin. Kriegsschiffe sind natürlich auch wichtig. Und ja, ich würde mal sagen, das ist so das, an was man sofort denkt. Das Zweite, der geht zum Elektroniksensoren. Ist natürlich klar, man sieht es jetzt ja auch immer auf der ganzen Welt. Man braucht Radarsysteme, man braucht Aufklärung. Da gibt es bestimmte Unternehmen, die sind darauf spezialisiert. Beispielsweise Hensoldt oder Thales. Cybersicherheit, klar, das wird immer wichtiger. Ein wachsender Teil fragt natürlich nach, wie können wir uns absichern für Cyberrisiken. Der nächste Punkt wäre Raumfahrt-Satellitentechnologie. Man hat es gesehen, man braucht eine gute Überwachung. Was passiert eigentlich am Boden? Da gibt es einige Unternehmen, die sind darauf spezialisiert, aber man muss schon sagen, es sind ja eigentlich die großen Konzerne, so wie Airbus oder Boeing, die natürlich da führende Anbieter sind. Und ja, last but not least, Logistik und Dienstleistung. Klar, man muss das ja alles irgendwie bewegen, die Munition, die Panzer. Die Raketen ist auch ein wichtiger Teil, gehört einfach mit dazu. Als Fazit vielleicht, es ist ein komplexes Ökosystem. Wichtig dabei auch immer zu wissen, man hat natürlich Dual-Use-Anbieter. Das heißt, die Unternehmen stellen militärische Produkte her, aber die haben natürlich meistens auch einen zivilen Anwendungsbereich und das ist recht spannend.
Der Sektor ist ja viele Jahre von niemandem beachtet worden, auch weil so scharfe Nachhaltigkeits-, also ESG-Kriterien Rüstung ebenso wie Atomkraft, Glücksspiel und so weiter als nicht investierbar gebrandmarkt hatten. Es war also nicht nur, ich sag mal, von irgendwelchen Regelungen nicht investierbar, sondern auch aus persönlichen Ansichten heraus. Wie war denn eigentlich die Reaktion der Kunden, als Rüstungsaktien auf einmal vom breiten Markt gehypt wurden? Du sprichst ja auch immer wieder mit Anlegern beziehungsweise auch mit Beratern in Volksbanken.
Genau, eine sehr spannende Frage. War natürlich eine sehr unterschiedliche Reaktion, kann man sich natürlich vorstellen. Einmal natürlich gab es auch Kunden, die waren völlig überrascht, dass wir natürlich US-Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und natürlich Wettbewerber aus dem europäischen Umfeld covern, also analysieren. Grundsätzlich natürlich war die Kundenreaktion vielleicht so dreigeteilt. Einmal natürlich die Pragmatiker, die renditeorientierten Anleger ist natürlich klar, die sehen es als Chance, die sehen klar ein Investment Case, die sehen die jahrelange Unterbewertung des Sektors, die fragen da nicht viel nach ESG und sonstigem, die sagen einfach kaufen sozusagen. Und ja, auf der Gegenseite, der Gegenpol, klar, das sind die ESG-Anleger, die haben natürlich geschaut, haben gesagt, okay, das passt immer noch nicht, Rüstungsgüter sind Sündenaktien und wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Die haben halt diesen Hype wirklich ignoriert, haben gesagt, gut, so ist es, wir halten an unseren Nachhaltigkeitsstandards fest und ja, für sie war das einfach klar, hat sich eigentlich nichts geändert. Aus meiner Sicht, die spannendste Gruppe waren die, die haben nachgedacht, die haben überlegt, die waren unentschlossen, aber die haben natürlich schon gemerkt, da hat sich sehr viel verändert, so aus strategischer Sicht. Man muss eigentlich schauen, was bringt es für die Zukunft, was bedeutet das? Und klar, die haben natürlich auch die Rendite gesehen, die, wenn sie nicht investiert waren, andere gemacht haben. Und gerade natürlich jetzt Anleger oder Fondsmanager, die keine Rüstungsaktien gekauft hatten, hatten schon ein Problem mit ihrer Performance. Also irgendwo war es schwieriger, natürlich einen bestimmten Aktienindex zu schlagen.
Weißt du eigentlich, wie das bei Fondsmanagern ist? Die haben sich ja auch teilweise davon entfernt gehalten. Wenn es jetzt nicht ein reiner ESG-Fonds ist, dann haben die wahrscheinlich auch hinterher geguckt und haben gesagt, okay, dann muss ich jetzt auch rein, auch wenn es mir nicht gefällt, oder?
Ja, gibt natürlich bestimmte rechtliche Vorgaben, demzufolge, wenn jemand, gibt ja auch Fondssparpläne zum Beispiel, da unterschrieben hat, die ESG-Kriterien sind sehr streng, dann kommt er da erstmal auch nicht raus. der bleibt da investiert. Und es gibt vielleicht dann auch, ja, sag ich mal, nur die Profis merken dann, die Rendite ist vielleicht geringer. Wichtig ist eben, klar, man muss sich damit beschäftigen und eigentlich kommt man an Rüstungsaktien nicht mehr vorbei.
Sieht ja auch, die Aktienkurse dieses Unternehmens sind ja seit, ich habe mal nachgeguckt, so Ende 24, also es hat ein bisschen gedauert, aber dann sind die wirklich extrem losgelegt, sind stark angestiegen. Und Anleger gehen ja auch von langfristig weiter steigenden Umsätzen und Gewinnen in diesem Bereich aus. Jetzt die Frage aber noch, wie führt denn es die aktuelle politische Lage zu dieser Entwicklung? Sind das eigentlich alles Aufträge von Staaten? Ich meine, es ist ja nicht wie Amazon, ne? Wer kann eigentlich bei diesen Konzernen überhaupt etwas bestellen?
Auch eine sehr spannende und wichtige Frage. Das war natürlich auch so das Feedback so von den Kunden am Anfang, die jetzt da in den Markt einsteigen wollten. Die kamen natürlich auch, wollten erstmal verstehen, wie der Markt tickt. Ja, wie funktioniert das überhaupt? Vielleicht erstmal so zur Ausgangsbasis. Klar, es natürlich geht um Zeitenwende. Es geht um massiv höhere Verteidigungsbudgets hier in Europa. Und da ist halt viel Geld im Spiel. Klar, das NATO-Ziel wurde angehoben. Man möchte jetzt mehr investieren. Und das ist die eine Komponente. Die andere ist natürlich, man hat natürlich Waffen und Material abgegeben an die Ukraine. Das muss man natürlich auffüllen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was viele vielleicht jetzt nicht so direkt im Fokus haben. Und klar auch, man möchte ja unabhängig werden von den USA, von den Waffenherstellern, die ja da letztendlich technologisch führend sind in bestimmten Bereichen. Auch da muss man halt investieren. Das ist sozusagen erstmal so das Grundgerüst. Und wenn man jetzt schaut, wer kann überhaupt bestellen, also wer kann Waffen eigentlich einkaufen, da ist auch klar, das sind eigentlich immer Regierungen. Also überwiegend Hauptaufträge kommen von der Regierung, meistens sogar an Rüstungsunternehmen im eigenen Land. Dann gibt es vielleicht noch Staatengemeinschaften, Allianzen, zum Beispiel, klar, Beispiel Militärtransporter A400M. Da sind mehrere Staaten beteiligt oder auch am Eurofighter. Dann gibt es auch eine NATO-Agentur. Und klar, man exportiert an verbündete Staaten, wenn die jetzt sagen, wir brauchen Waffen, die sie selber nicht herstellen können. Aber es ist schon ein sehr spezieller Markt und ja, den muss man erstmal verstehen.
Weil jetzt mal ganz plakativ gefragt, also ein Privatunternehmen, das sagt, ich müsste irgendwie ein Gebäude schützen, was jetzt hier im Ausland ist und so weiter. Also die können nicht salopp gesagt mal sich einen Panzer bestellen und vor die Tür stellen, oder?
Ja, sehr schwierig, glaube ich. Also vielleicht einen ausgemusterten, würde ich meinen. Also so vielleicht zu Sammlerzwecken gibt es welche, aber ja, die kann man natürlich nicht mehr wirklich im Einsatz nutzen.
Viele Rüstungskonzerne, die weiten ja auch derzeit massiv ihre Produktionskapazitäten aus. Das kostet erstmal viel Geld. Ich ziehe da mal so eine kleine Parallele zu diesen Hyperscalern. Da ist jetzt die Frage, wie sicher ist es denn, dass sich diese Investitionen auch wirklich lohnen? Kann es zum Beispiel sein, dass die Beendigung einiger globaler Konflikte, wir hoffen es natürlich alle, aber dass es sein kann, dass diese Aufträge und da die Erwartungen komplett in sich zusammenfallen?
Du stellst wirklich eine entscheidende Frage und legst eigentlich den Finger in die Wunde. Ist natürlich so, jeder fragt sich, ist das jetzt eine Blase? Geht es da um Fehlinvestitionen? Möchte natürlich keiner mit dabei sein. Letztendlich so, wir haben halt einen strukturell anderen Markt und das ist natürlich ein wesentlicher Treiber. Das ist das eine. Also es ist eigentlich ja ein Wandel in der Politik vom Reagieren punktuell auf das Abschrecken. Und beim Abschrecken geht es natürlich immer darum, möglichst viel an Waffen zu haben und zu zeigen. Das heißt, das ist langfristig. Das zweite ist, es geht natürlich auch um die Langlebigkeit oder die Dauer von Beschaffungsprozessen. Man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt einen Auftrag unterschreibt für bestimmte Produkte, sage ich mal Flugzeuge, Panzer, Neuentwicklung, das dauert halt Jahre, Jahrzehnte. Und das ist natürlich ein Thema, da wird keiner, sage ich mal, nach 5 Jahren das Ganze stoppen und sagen, aber wir machen es jetzt doch nicht. Also das ist schon klar, langlebige Prozesse, andere Strategien hin zur Abschreckung, dann eben klar, wie angesprochen, das NATO-Ziel. Also es ist eigentlich ja ein komplett anderer Markt und der ist sehr langfristig. Interessant auch, wenn man sich so Private-Equity-Unternehmen anschauen, die bedauern das natürlich, dass sie da vor vielen Jahren nicht investiert haben. Für die ist es natürlich klar, die gucken sich ja auch immer, von wem kommen die Aufträge? Wenn die vom Staat kommen, ist natürlich klar, der Staat, der geht auch nicht pleite. Also der Steuerzahler finanziert das, eigentlich ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Langfristig stabiler Cashflow und natürlich aufgrund der hohen Nachfrage steigende Umsätze und Ergebnisse.
Bist du Analyst für Rüstungsunternehmen, hast dich also eingehend mit diesem Sektor auch beschäftigt. Wie gehst du denn bei deinen Analysen vor? Gibt es da Verhältnis zu anderen Unternehmen, also jetzt eine Softwareaktie oder eine Versicherung? Gibt es da spezifische Finanzkennzahlen oder Bewertungsansätze, die man dort berücksichtigen muss, auch die Anleger vielleicht sich anschauen sollten, wenn sie sagen, auch für mich ist es interessant. Also gibt es da was ganz Spezielles, auf das du achten musst?
Die Frage ist auch wieder natürlich ja sehr spannend und passend. Aus meiner Sicht ist es aber doch so, Rüstungsunternehmen sind halt ja wie andere Unternehmen aus dem Investitionsgüter oder aus dem Industriebereich zu analysieren. Also das sei mal kein Wunderwerk. Und klar, das ist natürlich, man schaut erstmal vor allem auf den Auftragsbestand. Das ist jetzt auch so, wenn Unternehmen aus dem Rüstungsbereich berichten, da guckt jeder, wie sind die Auftragseingänge. Und das ist natürlich das Wichtigste, ist das Fundament letztendlich ja für die zukünftigen Umsätze. Und da schaut man natürlich, also Auftragseingang sollte natürlich steigen, Auftragsbestand sollte natürlich immer höher sein. als der Umsatz. Und natürlich möglichst für die nächsten 3 bis 5 Jahre ausreichen, hat man garantierte Umsätze, dann steigen die. Man kann sich das noch anschauen über eine Book-to-Bill-Ratio. Also man hat dann ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz. Wenn die Ratio höher ist als 1, das sieht erstmal gut aus, also perspektivisch passt. Zweitens natürlich sehr wichtig, wie bei jedem Unternehmen, die Profitabilität, also wo wird das Geld verdient? Und da gibt es natürlich bestimmte Parameter oder Kennzahlen, die man sich da anschaut. Die EBIT-Marge, also Marge des operativen Gewinns, ist so ein Klassiker. Man könnte auch die EBITDA-Marge nehmen. Und da sieht man bei eigentlich den meisten Rüstungsunternehmen ganz klar, dass die Marge steigt. Das ist natürlich immer super, spricht auch für höheren Free Cashflow. Beziehungsweise da muss man natürlich nochmal schauen, was wird da investiert. Jetzt, wenn man am Anfang mehr investiert, natürlich in den Ausbau von entsprechenden Produktionskapazitäten, kann es sein, dass der Free Cashflow erstmal nicht so stark steigt. Aber am Ende würde ich meinen, die Marge ist wichtig, die sollte steigen und der Free Cashflow sollte ordentlich sein, wenn nicht sogar steigen. Und klar, dann kommen wir halt zu den Klassikern, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ist die Aktie teuer oder günstig? Guckt man sich natürlich an, wie ist das KGV. Sehr spannend finde ich auch Unternehmenswert zum EBITDA, also zum operativen Ergebnis vor Abschreibung. Auch eine sehr immer interessante Kennzahl, aber natürlich für einen Außenstehenden, jetzt für einen Anleger, nicht immer leicht, die entsprechenden Zahlen zu bekommen. Man kann da hinschauen, aber es ist schwierig. Und ja, last but not least, Discounted Cashflow-Modell ist das, was wir auch überwiegend nutzen. Wie schon angesprochen, die Cashflows sind sehr stabil, die Aufträge laufen über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Da sind Serviceaufträge dabei und ja, da zinst man halt die Cashflows ab, bekommt dann einen fairen Wert. Und ja, das würde ich mal sagen, das sind so die wesentlichen Faktoren oder Parameter, auf was man achten sollte. Klar geht es auch um die technologische Positionierung. Da muss man aber sagen, die meisten Unternehmen sind da sehr gut aufgestellt, haben eine Plattformstrategie. Die Ausrichtung ist meistens auch schon europäisch, wenn nicht sogar international.
Also ich hätte mal fest, Kennzahlen eigentlich wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Was mich jetzt gerade noch triggern würde, ist, ich habe ja auch Aktien analysiert und ich habe versucht zu verstehen immer, ne, was genau wird gebaut. Bei einem Auto könnte man ja auch mal sich eine E-Klasse anschauen oder einen Golf oder so. Wie machst du das denn bei Rüstungsunternehmen? Die sind ja eigentlich, arbeiten ja eigentlich im Geheimen. Du kannst dir ja nicht einfach eine Cruise Missile oder den Panzer im Detail anschauen. Wie informierst du dich da über die Produkte, ob die auch wirklich gut sind?
Berühmt sind natürlich die amerikanischen Rüstungshersteller. Die hatten ja immer einen Vorteil beim Verkauf halt ihrer Raketen und Flugzeuge und sonstigem. Die konnten halt immer sagen, unsere Produkte sind battleproof. Das heißt, die waren natürlich Kriegseinsatz. Ist natürlich klar, da kauft dann jeder eher vielleicht ein, weil er sagt, na gut, die sind mal unter Stress gewesen. Die wissen, was da passieren kann. Und vielleicht kennen die dann auch sozusagen die Probleme, die da auftreten im wirklichen Kampfeinsatz. Das ist ja manchmal halt einfach ein Problem, wenn man was entwickelt. Und klar, das ist dann in der Praxis vielleicht schwierig vom Handling. Also daher selber kann man sich natürlich beim Messen das Ganze anschauen. Interessanter ist natürlich immer der Reality-Check, würde ich sagen. Man sieht es jetzt natürlich leider, muss man sagen, in den ganzen Aufnahmen aus dem Iran oder natürlich klar auch aus der Ukraine. Es ist schwer, aber man kriegt natürlich viel mit. Und man muss auch sagen, diese Produkte sind nicht perfekt. Und da wird immer auch nochmal nachjustiert. Also man sieht ein bisschen, aber klar, immer nur aus der Ferne.
Wenn ich eine Investitionsentscheidung am Kapitalmarkt treffe, dann sollte die ja immer in der Regel langfristig sein. Jetzt stellt sich trotzdem bei mir nochmal die Frage, du hast es schon vorhin so ein bisschen beantwortet, aber ich pieke da nochmal ein bisschen drauf rum. Ist eine Investition in Rüstung jetzt doch eher eine kurzfristige Chance, um vom aktuellen Umfeld zu profitieren, weil ja der Markt hypt ja auch immer was? Oder ist das auch wirklich eine Sache, wo man wirklich sagen kann, nee, das ist jetzt wirklich eine langfristige Anlagestrategie, die über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte funktionieren kann?
Ja, klar ist natürlich, es gab eine Halbphase, das war so der Kursanstieg, du hast es am Anfang erwähnt, 2022, 2024, da ging es natürlich ja steil nach oben. Jetzt ist es schon so, die Investoren schauen genau, was die Unternehmen berichten, was ihre Projektionen sind. Das Thema eine kurzfristige Chance, das sind natürlich eher so die Trader, die waren schon dabei. Ich glaube, jetzt kommt einfach, weil viele sehen, dass es eben ein strukturell anderer Markt ist, aber der natürlich klar wächst, kommen Investoren, die einfach merken, das ist ja wie mit anderen Sachen, das gehört einfach mit ins Portfolio als Beimischung, wenn nicht sogar mit einer höheren Gewichtung, einfach weil die Performance stimmt. Und klar ist ja auch, warum steigen die Kurse? Die steigen nur dann, wenn das Ergebnis steigt. Warum steigt das Ergebnis? Ja, wenn die Aufträge reinkommen, wenn der Umsatz steigt und natürlich, wenn die Marge verbessert wird. Das sage ich mal so, ist das einmal eins. Und die eigentlichen Themen, die hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eben klar, es geht natürlich eben auch langfristig, also um die langfristigen Aufträge, um die Wartungsaufträge, um die Ersatzteile. Also ich hatte eine Frage auch mal vom Kunden, wie ist denn das jetzt, wenn man jetzt so einen Panzer kauft, was ist da alles dabei? Und das Entscheidende ist natürlich klar der Service. Also wenn das Ding liegen bleibt oder beim Flugzeug Probleme sind. Man kennt es. Also derjenige, der das kauft, der kann das auch nicht reparieren. Das heißt, der hat immer einen Serviceauftrag. Da gehen natürlich auch Sachen kaputt. Das heißt, also man kennt es ja wie vom Auto. Man hat dann eine Wartung, man hat eine Inspektion, man braucht dann Teile. Da kommt natürlich dann noch das Geld rein und die Aufträge für den Service laufen dann eben schon ja mehrere Jahrzehnte, ne, weil das langfristige Investitionen sind. Also sehr spannendes Geschäftsmodell, würde ich meinen. Und klar, viel ist schon eingepreist, aber es ist natürlich so, es kommt noch mehr, wenn man sich jetzt die Prognosen anschaut. Viele warten vielleicht ab. Ist es jetzt eben nur, wie vorhin angesprochen, ein Hype? Glaube ich allerdings nicht, weil einfach die Auftragsbücher voll sind, die werden abgearbeitet. Viele glauben natürlich, so wie bei den Tech-Unternehmen, man sieht es sofort im nächsten Jahr, da kommt natürlich Ernüchterung, weil es natürlich auch klar, wenn man dann eine neue Produktionsstätte aufbaut, dann muss man die Produktion hochfahren. Das zieht sich so ein bisschen hin. Und wenn man sich die Unternehmen anschaut, ich hatte einige Rückfragen eben auch, die sagen, naja, das ist ja ein Industrieunternehmen, die sind ja eigentlich jetzt viel zu hoch bewertet. Man muss sich natürlich immer wieder klar machen, dass mittlerweile Rüstungsunternehmen sind Technologieunternehmen, weil die haben natürlich, stellen die Hardware her, aber die haben natürlich mit dem Thema Cyber, Satelliten und sonstigem natürlich sehr viel mit Hightech zu tun, wie man sagen würde. Und wenn man sich dann die Bewertung anschaut, dann müsste man natürlich eigentlich Technologieunternehmen nehmen. Und daher, glaube ich, ist die Bewertung noch nicht ausgereizt und gerade für langfristige Investoren interessant.
Jetzt birgt ja eine Anlage in Einzelwerte. Es gibt ja einige bekannte Rüstungsunternehmen, die man immer wieder hört und liest. Auf der einen Seite hohe Chancen, wenn das Unternehmen performt, aber auf der anderen Seite natürlich auch hohe Risiken, wenn die Wachstumsaussichten nicht sich erfüllen. Das kann ja auch daran liegen, dass Entwicklungsprozesse nicht so funktionieren, wie man sich das gedacht hat. Du hast ja selber schon gesagt, das dauert Jahrzehnte teilweise, Produkte auf den Markt zu bringen. Wenn ich mich als Privatanleger jetzt dem Segment Rüstung nähern möchte, gibt es da aber auch Fonds oder ETFs, in die man investieren kann, um mögliche Risiken breit zu streuen, also Stichwort Diversifikation?
Die Überlegung ist auf jeden Fall goldrichtig. Also bevor man jetzt das Risiko einer einzelnen Aktie eingeht, könnte man natürlich sagen, ich kaufe einfach mehrere zusammen in einem Korb quasi und diversifiziere darüber. Und ich glaube, das machen auch viele. Das haben wahrscheinlich am Anfang von dieser Startphase der Rüstungsaktien sogar Fondsmanager gemacht, die dann gesagt haben, ja, jetzt wissen wir auch nicht so richtig genau, was nehmen wir, kaufen wir auch einen ETF. Daher glaube ich, der Ansatz passt. Da muss man es auch, glaube ich, selber unterscheiden oder entscheiden, was möchte man jetzt eigentlich? Möchte man ETF? Möchte man aktiv gemanagten Fonds? Und entscheidend aus meiner Sicht ist vor allen Dingen aber weniger, was man jetzt wählt, ob ETF oder Fonds, vielmehr, was ist genau drin? Weil da gibt es ziemliche Unterschiede. Gibt mittlerweile sehr viele Produkte, aber die sind immer alle anders ausgerichtet. Und da muss man halt überlegen, möchte man jetzt eben nur Rüstungsaktien aus Europa, weil hier tendenziell natürlich viel mehr passiert, also viel mehr Wachstum erwartet wird. Oder möchte man eben einen Fonds, der breiter aufgestellt ist mit Rüstungsunternehmen aus der ganzen Welt, aus den USA? Oder möchte man vielleicht einen, der noch breiter ist, der eben Cybersicherheit und Infrastrukturaktien mit dabei hat? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man sich da erstmal Gedanken macht, was möchte man? Möchte man das stärker eingrenzen oder möchte man noch breiter diversifizieren, einfach auch vorsichtig sagen, auch in andere Sektoren?
Jetzt mag es ja aus diversen Gründen für einige ausgeschlossen sein, in Rüstungsunternehmen zu investieren. Du hast es vorhin gesagt, die dritte Gruppe nennen wir sie jetzt mal. Gibt es aber vielleicht trotzdem auch Branchenunternehmen, die von der aktuell unsicheren Weltlage profitieren, ohne direkt jetzt Rüstungsgüter herzustellen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Branchen, die man eben auch als sekundäre oder halt indirekte Profiteure von der Entwicklung ansehen kann. Das Verständnis von Sicherheit, das ist natürlich viel breiter. Es geht nicht nur um Rüstung. Es geht auch um digitale Souveränität, Energieunabhängigkeit und auch Widerstandsfähigkeit von kritischer Infrastruktur. Das heißt, es gibt schon ziemliche Bandbreite. Wie zuvor erwähnt, geht es um Cybersicherheit. Da gibt es einzelne Unternehmen, die sich natürlich auf die Sicherheit von bestimmten ja, Stromnetzen oder Behörden und Sonstiges konzentrieren. Das heißt, da gibt es schon eine gute Auswahl an Unternehmen. Die sind natürlich teilweise auch schon sehr gut gelaufen. Dann zum Zweiten natürlich klassisch Luft- und Raumfahrtunternehmen, denn die bieten meistens Dual-Use an. Das heißt, die bieten beides an. Also jemand so wie eine Boeing oder Airbus, die stellen, klar, zivile Flugzeuge her, Passagiermaschinen, aber gleichzeitig natürlich auch Teile für Kampfjets. Und da würde man ein Unternehmen kaufen, was eben vielleicht nicht mehr als 50% in Rüstung investiert. Und dann gibt es natürlich ganz klar fokussierte Unternehmen, Satellitenbetreiber und Hersteller von ja, bestimmten Teilen dafür, die eben klar auch wieder wahrscheinlich in beiden Bereichen genutzt werden können, zivil und militärisch. Und noch ein bisschen weiter weg sind halt Sensoren und Verbundwerkstoffe. Das sind natürlich Teile, die man nutzt, aber die jetzt klar auch wieder in beiden eingebaut werden können. Und Infrastruktur sieht man natürlich auch immer wieder. Man muss natürlich, wenn man irgendwas bewegt, Panzer, was auch immer, muss man natürlich Brücken haben, braucht man natürlich Flugplätze. Und das sind natürlich eher Bau-Spezial-Bau-Ingenieurunternehmen und eben Logistiker, die das ganze Material dann transportieren.
Okay, dann fassen wir unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammen. Also Rüstungswerte, ein ja bis vor einiger Zeit noch eher gedisster Sektor, kann man sagen, mittlerweile sehr stark im Fokus. Langfristige Aufträge, von daher sehr interessanter Bereich, den man sich anschauen kann. Einzelwerte können natürlich kritisch sein, deswegen vielleicht als Einsteiger erstmal auf Fonds oder ETFs setzen. Aber ansonsten wird das ein Sektor sein, der jetzt nicht gehypt ist aktuell oder ist zwar gehypt, aber er wird langfristige Aufträge bekommen, Stichwort Zeitenwende. Und wer nicht direkt investieren möchte, der kann sich natürlich auch Werte anschauen, Cybersecurity, du hast es gesagt, die entsprechend auch von der aktuellen unsicheren Weltlage profitieren. Ja, dann sage ich vielen Dank, Robert, für den Blick zum Thema Rüstungswerte.
Vielen Dank, Falko.
Das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen Überblick zu einer kontroversen, aber zugleich auch viel beachteten Branche geben. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert doch gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann gerne wieder einfach an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.